Es ist Mitte Oktober. Die Aerosole werden wieder etwas gefährlicher, aber die Kinosäle auch wieder etwas qualitativer bespielt. Das ist eine Kombination, die können wir annehmen. Thomas hat beides jetzt erlebt in der letzten Woche. Und damit herzlich willkommen zu Projektort, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas.
Hallo Thomas. Moin. Ich habe das Gefühl, dass würdest du aufwiegen, dass du lieber Aerosole im Kino wahrnimmst, wenn du wenigstens einen guten Film guckst?
Absolut. Wenn okay. Schon Aerosole, dann bei einem guten Film.
Okay. Ja, finde ich auch.
Oder?
Ich bin krank geworden, ich weiß nicht wo. Ich weiß nur, ich war beim Eishockey und dann war ich 2 Tage später krank.
Ja, gut.
Vielleicht war es das Eishockey.
Vielleicht war es das Eishockey.
Ja, aber wir haben gewonnen.
Ah ja.
Das war gut.
Okay.
Ja, siehst mal. Dominik, ich habe eine Geschichte für dich. Boris Becker. Wenn wir schon beim Sport sind. Vom Eis zum Platz sozusagen.
Also für alle, die sich kurz wundern, warum ich mich jetzt schon direkt so bepisse. Wir haben das natürlich gerade direkt vor der Aufnahme besprochen. Es ist jetzt nicht so, dass allein der Name Boris Becker mich so zum Lachen bringt. Also ich weiß schon, was kommt, falls jetzt irgendwas los mit dem Typ.
Boris, unser Mann von Wimbledon, wird er auch genannt, oder?
Unser Mann für Wimbledon.
Unser Mann für Wimbledon. Bild würde schreiben, wir sind Wimbledon-Sieger. So wie damals mit wir sind Papst.
Ja.
Der war bei Hotel Matze, dem sehr großen Podcast, den, glaube ich, die meisten kennen.
Mhm.
Typischer Gast-Podcast. Matze ist ein guter Fragensteller und guter Zuhörer, würde ich sagen.
Mhm.
Und sucht sich auch interessante Gäste aus, wenn es nicht gerade Lanz ist. Und dort war unser Freund Boris. Und Boris hatte erzählt, dass er sich zur Vorbereitung auf das Gefängnis, das er ja antreten musste, wegen, was war, Steuerhinterziehung?
Ja, sowas, oder?
Ich glaube, er hat einfach Schulden nicht bezahlt oder irgendwie sowas. Irgendwas Finanzielles.
Mhm.
Hat er sich natürlich mit Filmen auseinandergesetzt, damit er weiß, wie es im Gefängnis ist. Weil jeder weiß, die authentischste Weise, wie es im Gefängnis ist, wird immer im Film gezeigt. Und dort hat er sich natürlich, er hat gesagt, er kennt nur den englischen Titel, Shawshank Redemption, so hat er es gesagt.
Mhm.
Mein Buch ist ja Engländer jetzt. Hat er sich angeschaut und hat gemeint, ihm hat vor allem die Performance von Samuel L. Jackson gefallen. Und Marzi meinte dann so, ah ja, Samuel L. Jackson ist ein guter Schauspieler. Und irgendwie ist es ziemlich random, weil jeder, der diesen Film gesehen hat, wundert sich gerade so, in diesem Film wurde erstens kein einziges Mal Motherfucker gesagt. Obwohl vielleicht schon, aber nicht von Samuel L. Jackson, weil Samuel L. Jackson hat diesen Film leider nicht mitgespielt.
So.
Es war Morgan Freeman.
Ja.
Und wie heißt der Hauptdarsteller? Dustin Hoffman? Nee. Schau dir dann Boris.
Dustin Hoffman.
Dustin Mann. Hoffman und Samuel L. Jackson in Shawshank Redemption.
Nee. Aber das Geile ist auch, wie er Samuel L. Jackson ausspricht, sondern er sagt Salmon L. Jackson.
Salmon L. Jackson. Habe ich erzählt, dass Kumpels und ich einen Running Gag haben, weil wir irgendwann mal auf das Wortspiel gekommen sind zwischen Salmonellen und Samuel L. Jackson, dass wir immer sagen, Salmon L. Jackson. Und er sagt es halt genau so auch einfach. Es ist, Boris ist sozusagen Teil unserer Freundesgruppe.
Mhm.
Ja.
Ja, Glückwunsch.
Einer für Boris für alle sozusagen.
Alter, Boris Becker, Mann, das ist wirklich, das ist so geil, wie Matze da kurz das Gespräch auf Filme lenkt. Und ich weiß ja nicht, wer es dahin lenkt, aber sie reden ja darüber. Und dann sagt er, ja, mein absoluter, also bester Knastfilm, Shawshank Redemption, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Weil es ist so der glaube ich, der zweitbestbewertetste Film aller Zeiten, ja, auf IMDb oder so. Und dann, und jeder Depp weiß, selbst die Leute, die den nicht gesehen haben, das ist dieser Knastfilm mit Morgan Freeman.
Ja, vor allem jeder hat doch auch direkt dieses Poster im Kopf eigentlich. Also dieses, wo er so im Regen steht.
Ja, genau.
Ja, also jeder hat so ein Bild irgendwie wie nennen wir das, vom inneren Auge.
Vor dem inneren
Auge. Und schau dir dann Boris.
Alter,
du hast Boris, schwach angefangen und stark nachgelassen.
Ja. Viel Spaß im Knast.
Aber vielleicht hat er den ja im Knast gesehen.
Ja.
Dann nochmal. Und hat dann gemerkt, hey, es ist ja gar nicht Samuel L. Jackson, sondern es ist Morgan Freeman, der da übrigens großartig spielt. Den Film muss man mal wieder gucken. Ich würde sagen, das ist einer der besten Feel-Good-Movies, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, warum.
Auf eine Art ist ein Feel-Good-Movie, ne?
Ja.
Er ist generell einer der besten Filme überhaupt.
Ja. Warum ist der eigentlich so übertrieben bekannt geworden?
Ich weiß auch nicht genau, weil letztendlich ist er einfach nur ein Drama, ne?
Also, warum ist der auf Platz 1? Das könnte ja genauso gut Sing Sing sein.
Ja. Das ist spannend.
Mein Sing Sing spielt auch Samuel L. Jackson die Hauptrolle. und spielt im Knast halt, ne? Also, ich meine, das ist ja, also.
Ja, wie downright racist ist es von Boris Becker eigentlich auch einfach nur, dass er sagt, ah, wie heißt dieser eine schon, schwarze Schauspieler ja, nochmal?
Samuel L. Jackson.
Meine Fresse, ist das peinlich.
Also ja, okay, wirklich, ich meine, es kann ja passieren, aber es ist halt super random.
Auch. Ja, also, aber ich finde, wenn man dann halt so zwei Schauspieler verwechselt, es gibt schon dümmere Verwechslungen.
Ne? Ja, vor allem halt, wenn man davor groß ankündigt, dass es der beste, einer der besten Filme ist, die ja, man genau, je gesehen genau. hat. Also ist immer krass, wenn man dann da so, wenn er dem gerade so vom Schlappe rutscht.
Und wenn irgendein...
Oh, da ist mir gerade das Hemmel vom Schlappe gerutscht.
Und wenn irgendein Mensch halt so in so einem Filmgelaber kurz die Namen von Tom Cruise und Tom Hanks vertauscht, ist das, finde ich, eine andere Nummer, als wenn man einfach sagt, in Shawshank Redemption hat Samuel L. Jackson mitgespielt.
Ich meine, das passiert uns ja irgendwie auch, dass man mal dann den Namen der Figur vor allem oft vergisst.
Voll.
Und dann sagt man einfach so, ja, Leonardo DiCaprios Charakter oder so.
Ja, genau.
Aber ja.
Ja.
Naja, also ich finde, Boris Becker sollte sich dem annehmen, was er wahrscheinlich gut kann. Der war ja ganz bekannter Tour de France-Sieger. Und das sollte dann wieder weitermachen.
Ja.
Ja.
Also Boris Becker war ja sehr gut im auf etwas eindreschen.
Genau. Ne? Auf die Tour de France.
Und jetzt auf gute Filme. Kommen wir doch zu jemand anderem, der auch toll dreschen kann.
Jan Ulrich.
Auch das.
Jan Ulrich war übrigens sauber, wollte ich
der mal sagen. Ole war sauber.
Nur ein kleines Statement.
Goofy-Folge, Mann.
Ja, so ist es halt.
Ich habe eigentlich so, weißt du, die ersten 6 Minuten die ganze Zeit überlegt, brechen wir nochmal ab und fangen nochmal an. Aber ich dachte mir so, ach komm, nee. We're too far gone.
Das Ding ist, wir sind ein Freiburger Podcast, da muss Jan Ulrich auch irgendwann mal erwähnt werden.
Voll.
Ja.
Absolut. Dass er sauber war.
Ja, und vor allem, dass er sauber war. Okay, gut.
Okay, jetzt
okay, komm. Back to film.
Back to film, wir kommen. Ich habe doch so toll übergeleitet mit meinem Dreschen.
Tut mir leid. Ja,
Mann,
okay,
ey.
Wir gehen nochmal.
Boris Becker hat ja vor allem gut auf Dinge eingedroschen mit seinem Tennisschläger. Und jetzt kommen wir zu jemandem, der auch gut auf Leute eindrischt. Nämlich Dwayne Johnsons Mark Kerr in The Smashing Machine. So, Leute. Wir haben The Smashing Machine geguckt letzte Woche schon. Ich musste gerade so ein bisschen mein Hirn wieder aktivieren, um mich zu erinnern, wie ich diesen Film fand. Kleiner Spoiler, genauso wie die meisten Menschen, die ihn jetzt gesehen haben. Die Erwartungen waren aus mehreren Gründen sehr, sehr hoch, weil die PR-Abteilung von The Smashing Machine, die hat, finde ich, sehr gute Arbeit gemacht. Also der Film war sowas von da. Also so seit einem Monat, geile Trailer, der Look ist halt ja, auch cool.
Der Look ist cool.
Sehr A24-y.
Auch Dwayne und Emily Blunt waren auch überall immer wieder in so ja, Interviews.
Die hatten auch irgendwie so Aura gesehen. Überall und dann halt noch dieser ganze Talk mit, boah, Dwayne Johnson macht jetzt halt einen richtig guten Film und das Gelaber war so da.
Und die haben brutal investiert in Letterboxd, Mann.
Yo.
Ich habe geisteskrank viel Werbung auf Letterboxd bekommen und so ein Arsch voll per Push-Benachrichtigung und E-Mail.
Ja.
Ich habe ja diese E-Mail-Dinger an, dass ich auch mal sehe, welche meiner Filme auf welchen Streaming Sachen laufen und dann kommt immer so: Are you ready for the big UFC event of the year? Smashing Machine.
Das Smashing
WWE.
Machine. Ich meine einfach, genau, so das Personal des Films trägt halt dazu bei, dass irgendwie so der Indie-Buzz hoch war. Also Benny Safdie macht den Film, Dwayne Johnson wird die ganze Zeit so in das Spotlight gerückt, dass er jetzt halt ein seriöser Schauspieler wird, ne? Und dass er auf allen Pressekonferenzen jetzt darüber redet, wie krass dieser Film ihn jetzt verändert hat und seine Karriere, weil er davor halt diese Actionfilme gemacht hat. Und jetzt
und weil er davor noch The Rock war. Jetzt ist er genau. Nur Dwayne Johnson.
Er ist nur Dwayne the Find Actor ich Johnson.
Sehr geil.
Ja, Dwayne the Actor. Sollte er sich Dwayne the Actor Johnson nennen?
Ja. Oder halt, wie ich vorher gesagt habe, Dwayne the Cock Johnson.
Ja.
Ja. Ja. Joxon. Oder wie habe ich gesagt? Joxon.
Wobei, es spielt ja eh Samuel L. Jackson.
Ja, stimmt. Ja. Aber ich finde es vor allem krass, weil A24 hat ja mit Iron Claw.
Ja.
Ein ähnliches Setting. So, man ist so ein bisschen früher in der Zeit, aber so dieser Look und dieser Vibe, dass man viel so über so Reportagen oder Dokumentationen aus den Zeiten oder diesen Look davon benutzt, das haben sie ja schon. Deswegen hat man da so ein bisschen so einen Hype auch bekommen.
Voll.
Ich habe irgendwie, ja, also die Erwartungen war groß.
So.
Worum geht's denn überhaupt damit?
In The Smashing Machine geht es kurz gesagt um den UFC-Fighter Mark Kerr. Und zwar zu einer Zeit, also es spielt in den späten 90ern und begleitet insgesamt so 1, 2, 3 Jahre, mit ein paar, also durch ein paar Zeitsprünge. Und es ist die Zeit, wo dieses UFC-Ding gerade hochkommt. Also das ist noch vor der Zeit, wo die jetzt irgendwie Millionen damit verdienen und Stars sind, sondern die mussten sich das halt noch richtig erarbeiten. Und es ist halt irgendwie noch ein harter Job, weil die hauen sich halt übelst auf die Fresse und kriegen gar nicht so viel dafür. Und die sind gerade so on the edge. So, das ist
ja, also
so
die UFC krassen, ist noch nicht so am Start. Ne?
Genau, aber sie wird gerade an den Start kommen. Und Mark Kerr ist halt eigentlich das Gesicht dieser Zeit mit 2, 3 Mitstreiter dabei. Ah ja. Und genau, und letztendlich geht es darum, wie Mark Kerr diesen Aufstieg begeht. Aber, und da ist natürlich auch ein großer Fokus des Films, ein paar Schmerzmittel zu viel nimmt.
Ja.
Um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja.
Und damit natürlich dann auch sein Privatleben, in diesem Fall hauptsächlich repräsentiert von seiner Ehe zu Emily Blunts Charakter, die natürlich sehr drunter leidet. Und so springt dieser Film eigentlich die ganze Zeit zwischen Training, Kampf und, naja, dem Kampf zu Hause hin und her. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich alles, was man erstmal wissen muss.
Ja, es bewegt sich so ein bisschen zwischen so einem Sportfilm und einem Drama.
Genau.
Mehr Drama.
Aber es ist ja eigentlich schon eine typische Fighter-Film-Sache. So, du hast einen Typ, der ist irgendwie Boxer oder irgendwas ähnliches und dann geht's halt privat total ab und im besten Fall konsumiert er auch noch von irgendwas zu viel. Es ist schon ein bisschen Textbook-Stuff.
Vor allem
ist es halt aber auch in echt so wahr.
Also ja, natürlich, ja klar, ist eine wahre Geschichte.
Wahre Geschichte, wie so oft.
Und oft sind in den Filmen halt auch so das Privatleben oft einfach nur repräsentiert durch weibliche Figuren. Das ist immer ein bisschen weird. Mhm. Aber hier muss man noch eine Sache zugutehalten, und zwar spielt auch Ryan Baders Charakter Mark Coleman eine sehr wichtige Rolle.
Yep.
Ist ein bisschen verwirrend, weil die halt beide Mark heißen, aber im Film geht das eigentlich, weil sie sich immer mit Coleman oder Kerr ansprechen. Und ich finde, da ist vor allem krass, wie gut das Casting einerseits in dem Film war, kommt da irgendwie durch. Ja. Also gerade so in den Credits sieht man nochmal so ein paar Bilder von den echten Personen.
Ja.
Und das ist schon gut getroffen, einerseits vom Aussehen, aber auch von dieser Aura, finde ich.
Ja.
Und ich finde, da ist cool, dass sie da so einen Charakter noch eingeführt haben, der so diese Freundschaftsebene, aber auch diesen Sportgeist noch so ein bisschen repräsentiert. Fand ich cool. Also ihn mochte ich sehr.
Voll. Also um mal die geilen Sachen jetzt vielleicht ein bisschen out zu pointen. Was mir unglaublich gefallen hat, war so diese ganze Aufmachung, was den Edit anging, so mit Sound, Kamera, dieser sehr, ich habe das knusprig genannt in meiner Review.
Das ist halt grainy.
Ja, genau, es ist grainy und das passt, finde ich, und auch die Farben, und das macht dann schon richtig Bock. Also das ist ja auch genau das, was die Trailer versprochen haben, und dann sitzt du ja da und so, ja, genau darauf habe ich mich eingestellt. Das kommt gerade richtig geil. Also
ja,
so
stilistisch
macht er sehr viel richtig, finde ich.
Ja, der Film spielt halt sehr viel auch in Tokio.
Ja.
Und das haben sie mega geil angefangen. Also halt so, keine Ahnung, diese 90s-Camera-Look mit diesen geilen flashy Lights und allem und so. Das war schon sehr cool gemacht.
Ja.
Also die haben diesen Vibe von den 90s, early 2000ern schon sehr gut getroffen.
Ja, was ich dann nicht ganz verstanden habe, ist, was Benny Safdie da für eine Vision hatte, welche Geschichte er denn jetzt am meisten erzählen will. Weil für mich war am Ende das große Problem an The Smashing Machine, dass für meinen Geschmack die Szenen zwischen Dwayne Johnson und Emily Blunt eigentlich der Good Stuff waren. So, und da kamen krasse Sachen raus, und mit jeder Fight-Scene zwischen den beiden wurde es irgendwie intensiver. Und dann ist bei mir leider der Effekt eingetreten, gerade so gegen Ende des Films, dass sich die eigentlich ja als so spannend inszenierte Kampfzuspitzung, also dass sie dann wieder in Tokio sind und jetzt geht's darum, wer hier irgendwie das krasse Preisgeld gewinnt, und klar, so ein Boxerdrama oder Wrestlingdrama braucht ja immer den großen Endkampf oder noch dieses große Endziel, und da schafft der Film für mich schlicht einfach nicht, dass das dann spannend ist, weil du hast davor große Szene mit Emily Blunt und es ist so gut und es ist so stark, und Emily Blunt dreht komplett auf und Dwayne Johnson spielt es super mit und die beiden, ne, spitzeln sich so gegenseitig nach oben. Und dann kommt irgendwie zwischenrein oder danach halt nochmal diese ganze Sequenz mit, jetzt sind sie da in Tokio für dieses Finale. Und das hat mich dann ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig interessiert.
Ja, ich glaube, das ist liegt auch daran, dass das eine wahre Geschichte ist und dass das halt einfach dass der Spannungsbogen dieser Geschichte irgendwie dann nicht existiert hat. In echt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber bei mir war es ähnlich. Also die Spannungskurve war zu dem Zeitpunkt der Auseinandersetzung von den beiden hoch, sehr hoch. Und dann wollten sie eigentlich noch eine Ebene drauf, aber da war es dann halt nicht mehr da.
Ja.
Ja, ist ein bisschen schade, dass da abgefallen ist. Das ist irgendwie komisch gewesen, so die letzten 15, 20 ja, Minuten oder? Waren ein bisschen kam ein bisschen rausgegriffen vor. Ich fand es nur lustig, ich habe es auch in meine Review geschrieben, ein Kumpel von mir meinte danach, das ist so, wie wenn Uruguay einen Film darüber gemacht hätte, dass sie ja die ersten zwei Weltmeisterschaften gewonnen haben.
Ja.
Weil normalerweise ist man immer gewohnt, okay, man hat irgendwie die Story von denen, die es am krassesten abgehen oder die krasseste Geschichte oder Comeback oder sowas haben. Und hier ist es jetzt halt, okay, man ist irgendwie der Pionier und man ist eigentlich noch, bevor die UFC richtig losgeht, bevor diese ganzen Namen kommen, die jeder kennt und die keine Ahnung, wie viele Millionen, Milliarden machen.
Ja.
Also, keine Ahnung. McGregor und whoever. Und das ist halt sehr, sehr, ein sehr komischer Ansatz, ob man diese Geschichte erzählen musste. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich frage mich danach gefragt, war es nötig, diesen Film zu erzählen?
Ja, wobei das ja ist immer eine Frage so, ist, ne, die...
Das ist ein bisschen so ein, ja, das ist halt, ich finde, er macht leider das Fass von dieser Beziehung nicht genug auf oder nicht genug wieder zu, dass du sagen kannst, okay, irgendwie, das finde ich interessant, da kann ich was entweder was draus lernen oder so. Und er macht auch dieses Fass mit dem Drogenkonsum nicht richtig auf und auch nicht richtig zu.
Ja.
Und die Figuren drehen sich ja doch auch einige Male. Also man erwartet was anderes, als es passiert. Das finde ich aber manchmal ganz cool.
Das ist cool. Aber ja, mir fällt gerade auf, dass eigentlich alle Filme, die wir heute besprechen, das ist so ein bisschen das Theme gerade. Dass es eigentlich geht es letztendlich halt logischerweise ganz krass um Entscheidungen. Also das jetzt sowohl bei den Sachen, die ich bei manchen Filmen jetzt als gut oder schlecht darstelle, es geht immer so ein bisschen darum, wie spannend es ist, als Filmfan, Zuschauerin, Kunstnerd, whatever, egal auch in welchem Feld, dass du dir so oft denkst, so, ah krass, ich hätte jetzt eigentlich eher das andere hier gebraucht. Und bei manchen Filmen denkst du dir, oh krass, dass ihr euch getraut habt, diesen Teil der Geschichte so zu fokussieren, obwohl eigentlich auch der andere obvious gewesen wäre. Ja, und damit steht und fällt am Ende immer dieses emotionale Erlebnis, was will ich denn da jetzt sehen? Und ich meine...
Ja, aber weiß nicht, hier war ja schon obvious, dass es ums Kämpfen geht, oder? Also der Fokus war ja schon auf seinen kämpferischen Erfolg.
Naja,
ich würde... Mehr als die Hälfte, würde ich sagen, ist die Thematik schon das.
Ja, stimmt.
Viel Trainingssequenzen.
Aber das ist ja so ein bisschen die Trap bei so Kampfsport-Menschen-Filmen. Das, klar, du hast immer diesen Aspekt von vor allem noch wahre Geschichte. Ich glaube, das ist halt auch dann so eine Falle für den Regisseur. Du willst dann, irgendetwas möchtest du noch gerecht werden, du musst ja noch irgendwas erzählen. Ich bin so, nee, du musst so krass die Eier haben, die Story zu erzählen, die du halt einfach, die interessanteste ist oder die emotionalste ist. Und dann wärst du halt in dem Fall einfach bei den beiden geblieben.
Ich glaube, das Problem ist halt aber auch, dass es halt, dass die Person, also dass Mark Kerr halt auch noch lebt.
Ja.
Und dann versucht man natürlich vielleicht noch gerechter zu werden dem Ganzen.
Genau.
Ja, stimmt. Also mich hätte es, glaube ich, mehr interessiert, wenn sie viel mehr bei den beiden geblieben wären, wie das funktioniert, weil man hat so ein bisschen so einen Einblick in deren Beziehung und wie sie miteinander leben gehabt, aber mich hätte noch ein bisschen mehr interessiert. Weil wir haben teilweise die Momente gefehlt, wo es, keine Ahnung, in dem Film, sie streiten sich oft und irgendwie sind oft dann an so einem Punkt, wo sie sagen, ja, okay, wir müssen jetzt mal voneinander chillen so.
Ja.
Aber diese harmonisierenden Momente hat man jetzt nicht mitbekommen. Mhm. Und das fehlt halt immer ein bisschen.
Ja, da wird dann schon viel übersprungen.
Aus der Sicht der Zuschauer würdest du halt einfach sagen, ja, okay, dann, also, das ist halt unhealthy, dann lass es einfach sein. Ja. Aber irgendwas muss da ja sein.
Und ne? In seinem Schmerzmittelmissbrauch ist es, wie du ja gerade auch angeteased hast, ähnlich. Also wir haben die Szene, wo wir checken, oh, okay, er hat ein Problem, oh, wow, jetzt Drama, Drama. Und dann ist irgendwie auch wieder weg und dann kommt irgendwann halt nochmal so ein Callback dazu und dann, klar, dann geht er mal in die Reha-Klinik und dann ist das aber irgendwie auch wieder erledigt. Dann gibt es ein paar Szenen darüber, klar, dass er jetzt zu seiner Partnerin sagt so, hey, ich habe hier gerade die schwerste Zeit meines Lebens und ich muss hier gerade clean sein und du besäufst dich jetzt hier vor mir und dann, ne, gibt es solche Auseinandersetzungen und das ist ja dann alles verständlich. Und trotzdem hatte ich da auch das Gefühl, es wird nicht so ganz durch.
Er zieht nicht so ganz durch, leider. Ja. Und was ich noch kritisieren muss, leider, es gibt eine sehr emotionale Szene in diesem Film, vermeintlich emotional, wo man einfach merkt, The Rock braucht noch. Also der köchelt noch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ja. Weil irgendwie hat mir da gefehlt, dass man sich da zugehörig oder so ein bisschen Teil der Szene fühlt.
Ja.
Dass man so einfühlt.
War vielleicht auch eine Regieentscheidung, die fraglich ist.
Die Frage ist, warum sollte man das so machen? Weil man profitiert ja eigentlich immer davon, wenn die Emotionen direkt übertragen werden. Ja. Und ich habe jetzt niemanden in dem Kino, wo ich war, gemerkt, wo Leute irgendwie am Start waren, jo, das ist jetzt gerade richtig traurig oder so.
Ja, die Connection wäre aber eben leichter gewesen, wenn man es auch, wenn man eben diese Durchziehlinie gehabt hätte.
Ja, wenn man mehr emotional Build-up sozusagen hatte. Ja,
genau,
ne?
Genau.
Ja, keine Ahnung, ich fand da einfach nur, da war die schauspielerische Leistung noch nicht ganz da, aber ich, wie verzeihe ich ihm das bisschen, weil ich einfach so sehr hoffe, dass er diesen Turn jetzt hinbekommt.
Ja.
Und wird doch jemanden, so einen Hochkaräter bekommen, der dann die richtigen Filme macht. Ist vielleicht ein Anfang?
Ich glaube, der macht den Turn. Ich glaube tatsächlich ja. Schon lange, gut, das ist jetzt auch wieder so leichter gesagter Filmfan-Quatsch, aber ich habe schon immer gedacht, der kann doch spielen. Und ich meine, also ich bin auch ein großer Verfechter davon, so weißt du, so krasse Wrestling-Leute, ich meine, die spielen ja auch in ihrem Job, weil Wrestling ist ja auch viel Show. Und die guten Leute, die wirklich Charisma haben und die so eine Aura haben, die,
ich mein, Dave Bautista,
die Fans ziehen, genau, die können halt, also die können ja was transportieren. Und ich habe mal, als Dwayne Johnson angefangen hat, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, der hat ja nicht direkt solche Action-Schinken gemacht, sondern der hat erst, hat er irgendwie auch so dumme, cheesy Komödien gedreht, als er wirklich angefangen hat, Filme zu machen.
Was war das so, Zahn für auf Bewährung oder was?
Ja, sowas, irgendwie so ja. Plötzlich Papa, bla bla bla. Ja. Und der hat einen Film gemacht, der hieß Spiel auf Bewährung.
Ja, ja, klar. Ja, okay, aber das ist ja so ein Film, der
und da spielt der so gut. Ja. Ich finde es wirklich absolut underrated, ja. Wie der da spielt. Und da ja. Dachte ich mir so, alter Schwede, der kann ja. Der kann ja richtig spielen.
Und dann kam The Big Money, probably.
Genau, und dann kam The Big Money.
Und dann war auf einmal nur noch im Dschungel.
Ja.
Aber wir haben bei Jungle Cruise, oder? War das Jungle Cruise, wo er Emily Blunt kennengelernt hat?
Kann sein, ja.
I guess. Jungle Cruise, Jumanji 1, Jumanji 2, whatever.
Ne? You name it.
Dort, haben die sich kennengelernt und jetzt bin ich mal gespannt, weil sie haben jetzt ja zusammen das Drehbuch geschrieben für Scorseses nächsten Film und Scorsese führt Regie.
Ja.
Und die beiden spielen auch die Hauptrollen.
Krass.
Also ich bin mal gespannt. Hawaiian Mafia Movie.
Ich glaube, Dwayne Johnson kriegt das Ding rum. Vor allem, wenn da noch ein Regisseur oder eine Regisseurin kommt, die eine ganz klare Idee für ihn hat.
Ja, stimmt.
Und ich fand ihn hier trotzdem gut. Ich finde, er hat jetzt wieder, also es ist mir jetzt bei The Smashing Machine beides ein bisschen zu viel. Also er hatte zu viel krasse PR, die nicht funktioniert hat. Und jetzt sind alle so ein bisschen so zu enttäuscht darüber, weißt du so, und alle so ein bisschen, ja.
Ich glaube, das ist einfach sein Mit, oder? Also die Leute sind so nicht so, die haten es jetzt nicht, aber es wird auch nicht gefeiert.
Voll. Aber ich finde, Dwayne Johnson hat jetzt auch ein bisschen, es kam dann in diesen ganzen Reviews, Dwayne Johnson ist leider doch nicht, ne, so gut, wie wir es jetzt gehofft haben. Und klar, stimmt ja auch. Also er war jetzt nicht so krass, wie man vielleicht hätte hoffen können. Und trotzdem finde ich absolut 100% Schritt in eine ganz,
ja,
ein ganz
ist, großer Schritt Fall. In die richtige Richtung. Also ich finde, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung.
Und es ist auch die richtige Richtung, dass man eine Emily Blunt daneben stellt.
Emily Blunt ist sowieso großartig.
Die kann ja gar nicht schlecht spielen, selbst also, wenn sie will. Die
ich glaube, sie wird auch nochmal was abräumen.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Sie hat ja bei Oppenheimer auch abgeliefert, meiner Meinung nach.
Also ja, und das in einer Rolle, die ja unter aller Sau ist eigentlich.
Ja,
also hier nochmal kurz am Mittelfinger an meinen liebsten Chris Nolan, der einfach bei den Frauenrollen so dermaßen reinscheißt in den letzten Jahren.
Das stimmt.
Tenet zum Kotzen, Oppenheimer beide zum Kotzen.
Wer war bei Tenet? War bei Tenet jemand weibliches dabei?
Wie heißt sie denn? Ach, jetzt bin ich Boris Becker. Ja, das war doch hier Gwyneth Paltrow. Nein, wie heißt sie denn, die Schauspielerin? Aber bei Tenet war dann dieses ganze Ding, dass sie die Welt geht unter und alles ist am Arsch und sie macht die ganze Zeit so die Mutter. Und da haben sich auch so viele drüber aufgeregt, dass es so absolut drauf reduziert wird, dass natürlich die Mutter dann sich nur noch auf ihr Muttersein reduziert und nur noch von diesem ich hab ja ein Kind spricht und bla bla bla. Und also sie so zweidimensional auf diese Art ist.
Okay, krass.
Und das
war ach so, ja, Vanessa Kirby?
Nee. Es ist nicht Vanessa
Kirby. Es ist nicht Vanessa Kirby.
Ja, ich guck mal kurz nach.
Es ist nicht Vanessa Kirby.
Ja, auf jeden Fall ist es zurück zum Thema. Es ist eine gute Nummer, dass man Dwayne Johnson eine starke weibliche oder generell einen starken Side-Character gibt, die oder der ihn halt mittragen kann. So natürlich.
Ja,
es ist Elizabeth Debicki. Sie spielt Cat.
Ja, sie ist die Frau von Kenneth Branaghs Charakter,
genau,
ne? Ja,
genau.
Stimmt.
So viel dazu.
Kenneth Branagh ist in dem Film auch sehr nicht Kenneth Branagh, muss man sagen.
Wie meinst du?
Ich weiß nicht, der ist irgendwie anders.
Der ist anders?
Ja, gut gecastet vielleicht einfach, als russischer Oligarch. Keine Ahnung.
Ich finde trotzdem, Tenet ist Chris Nolans enttäuschendster Film.
Finde ich nicht, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja, ich glaube, der hat zu viel Hate abbekommen, weil die Leute alle waren, oh, der kam während Corona raus.
Ich fand den,
der wurde sehr weggehauen. Dafür vor allem, was die Musik angeht und vor allem, was so die Inszenierung angeht, fand ich ihn echt krass.
Ja, ist schon krass, aber ich finde es so storytechnisch oder auch so eben, was die Characters angeht, schon.
Ich glaube, der ist einfach untergegangen, weil der Ding. Hype einfach nicht existieren konnte. Hm. Ich habe das Gefühl, dass bei Nolan oft ein Hype-Ding ist.
Naja, aber für mich ist auch ein Ding, ob es halt Genius ist oder so ein bisschen, wo ich mir denke, so, hey, was ist los mit euch? Also.
Ja, aber ich meine, Oppenheimer war jetzt auch kein Genius-Film.
Nee, finde ich auch nicht.
Einfach ein taktisch durcherzähltes Drama. Ja, und ich glaube, das nächste, was kommt, wird auch ein taktisch durcherzähltes Historien-Epos.
Ich will den, wie sind wir eigentlich dahin jetzt gekommen? Egal, ich will den Science-Fiction-Abfuck-Nolan zurück.
Das ist jetzt der zweite Film.
Nee, es war Dunkirk.
Ja, okay, Dunkirk war aber jetzt trotzdem drei
Historien-Schinken-mäßig
am Start. Ne?
Ja, das stimmt. Dunkirk war ja auch gut. Ich sage nicht, dass er schlecht war. Aber wir haben jetzt von den letzten vier Filmen, richtig, waren drei so einfach nur so halt.
Nee, Tenet war nach Dunkirk.
Genau.
Ja.
Aber ja, wenn man jetzt die also Odyssey
Oppenheimer,
mitzählt.
Odyssey und?
Dann sind.
Ja, nur die beiden.
Und Dunkirk.
Drei von vier, so meinst du, ja.
Also drei von vier Filmen sind plötzlich jetzt einfach so Historiendramen.
Ja. Aber ich glaube, dass er bei der Odyssey schon nochmal.
Interstellar Nolan.
Ich glaube, die Odyssey gibt halt viel so metaphorische Scheiße, die er vielleicht auch durchbringt. Ich weiß es nicht. Wer spielt da nochmal die Hauptrolle?
Matt Damon. Ja, der Cast ist tatsächlich aber richtig krass. Also, wer da ist.
Das ist auch nächstes Jahr schon, ne?
Ja, nächstes Jahr September oder so.
Boah.
Was haben wir da? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Matt
Damon. Ich habe auf jeden Fall Bock.
Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Charlize Theron, John Bernthal, John Leguizamo, ich kann ihn nie aussprechen, Himesh Patel, Elliot Page, Bill Irwin, Jesse Garcia.
Alter, krass, Mann.
Mia Goth. Haben wir noch irgendjemanden?
Aber das kenne ich nicht. Benny Safdie hat ja auch schon bei Oppenheimer mitgespielt,
ja.
Ne?
Ja. Den mag er auch gerne. Ja, uff. Naja, egal. Weg von Chris Nolan.
Ich habe auf jeden Fall Bock da drauf. Ja. Also ich bin gespannt. Ich habe überlegt, ob ich mir die Odyssey mal noch zulege und die mal noch lese.
Das wäre vielleicht clever, ne? Ich müsste da auch mal ran. Es ist nicht mein Gebiet auch. Das ist krass. Also ich
griechische
bin nicht,
Mythologie?
Nee, ich bin gar nicht so der.
Ich war mal ein bisschen drin, aber keine Ahnung. Also jetzt nicht von den ganzen Stories. Ich weiß nur, dass es ein paar Geschichten gibt, die echt cool sind. Also auch so lehrtechnisch, weißt du, was ich meine? Das sind auch die guten Bibelgeschichten, sind ja eigentlich die, wo man was draus lehrt.
So.
Also, wo es nicht um Glaube geht, sondern ist ja oft nur so ein Lehrbuch.
Ja,
wenn man sich zu. Und das ist bei den Griechen halt immer geil, weil es geht meistens irgendwie darum, dass irgendjemand von den Toten aufersteht und du musst ihn dann köpfen, sonst bist du auch tot. So, es ist so Sachen. So. Es ist halt irgendwie ein bisschen mehr random. So.
Da geht's halt ein bisschen mehr ab.
Ja, ey, du bist schön und ich bin neidisch, deswegen verscheine ich jetzt alle, die ich angucke. So.
Ja. Ja. Weißt du, in der Bibel, da brennt mal irgend so ein Dornbusch.
Ja, und der sagt dann so, du sollst nicht töten. Und dann schneidet er das in so eine Steinscheibe, hält es hoch und dann sind alle so, holy shit, Altes Testament.
Es ist legit, ja.
Einfach, Gott ist ein brennender Dornenbusch. Und in der griechischen Mythologie gibt es einen untoten Gondolier, der dich auf die andere Seite des Lebens bringt. Das ist schon cool, muss man sagen.
Ich finde, Chris Nolan sollte einen dreistündigen, twistigen Film über einen Dornbusch machen.
Ja.
Oder weißt du was?
Es kommt ja auch die Passion Christi 2.
Uff.
Ja. Von, wie heißt der? Hier. Oh Mann, ich hasse den Typen so
Mel
sehr.
Mel Gibson.
Ja. Mel Gibson. Mel Gibson macht die Passion Christi 2.
Ja, Mel Gibson auch ein Arschloch, ne?
Ja.
Ja. Der könnte auch Samuel L. Jackson und Morgan Freeman.
Apropos zweite Teile.
Ja.
Wir hauen jetzt kurz unseren News-Blog hier rein, oder?
Okay. Go get it.
Ich habe nur ein paar News für euch vorbereitet. Erstes ist es. Dass Batman 2, Dominik, endlich in Produktion und gedreht wird. Ist und gedreht wird, so rum.
Robert Pattinson hat nochmal am Mittwoch freigeschaufelt.
Robert Pattinson hat den Mittwoch nochmal freigeschaltet. Da gibt es auch die legendäre Story, dass er bei Tenet am Set krank gemacht hat und bei der Vorsprechen für Batman war. Mhm. Und er kam zurück ans Set und Chris Nolan hat zu ihm gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist Batman. Und er so, woher weißt du das? Ich war doch krank. Ja, ich weiß schon Bescheid. Das ist so richtig random.
Lol.
Ja, auf jeden Fall, der zweite Teil wird jetzt gedreht. Und das Besondere ist, der erhält einen Bösewicht, der noch nie verfilmt wurde. Der noch nie der Hauptbösewicht in einem Film war. Was sehr gut ist, weil im ersten Teil am Ende haben sie ja den Joker so ein bisschen angekündigt.
Ja.
Mit Brian, nee. Alter, was geht bei mir gerade ab, Mann?
Der
ich bin
Boris
einfach
Becker-Fluch ist da.
Ja.
Ne?
Hier. Der Ex-Freund von Sabrina Carpenter. Der Hauptdarsteller von Saltburn.
Ja. Barry
Keegan.
Keegan.
Barry Keegan. Ich war bei Brian Keegan.
Brian Krieger.
Brian Krieger. Genau. Wie ist er jetzt? What the fuck? Barry Keoghan, Alter. Barry Keoghan spielt nicht den Joker als Hauptbösewicht, sondern man geht irgendwie davon aus, dass es irgendwie so ein anderer wird, den man noch nicht so groß gesehen hat. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Weil es ist was anderes und es bleibt bei dieser düsteren Sache. Dann, Diane Keaton ist leider verstorben.
Yep.
Sie hat war Peace. Hauptsächlich dafür bekannt, eigentlich die Frau Kay von Michael Corleone in den Godfather-Filmen zu spielen, würde ich sagen. Mhm. Sie hat aber den Oscar für Der Stadtneurotiker bekommen von Woody Allen.
Ja.
Weil sie war ja lange Zeit mit Woody Allen auch zusammen und die haben beide sich so, sie war wie so scheinbar so seine Muse oder so, aber er war auch so ein bisschen ihre Muse.
Weird shit bei Woody Allen.
Die waren so ein bisschen musig.
Ja.
Ja, die haben auf jeden Fall viel zusammen gearbeitet und dafür hat sie einen Oscar bekommen und sie hat auch 2018 den American Film Institute Lifetime Award bekommen. Und schon eine große Ehre.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ob sie da bei den Oscars vielleicht nochmal irgendwas
safe,
machen.
Safe.
Finde ich eigentlich auch immer einen coolen Part bei den Oscars. Dieser Rückruf.
Ja, voll.
Mag ich sehr, dass sie das da drin haben.
Ja.
Und das Letzte, jetzt wird's crazy, Michael Mann produziert tatsächlich Heat 2.
Und was für ein
Und zwar mit dem Cast. Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Austin Butler und Bradley Cooper. What the fuck, man? Und aber, weil es basiert scheinbar auf einem Buch, was
Es basiert auf GTA 5 Mission.
Es basiert auf 3. GTA 5 Mission, ja. Auf allen heißt es Online-Modus. So, man muss so eine Atombasis in Mount Chiliad diffusen.
Ja, genau.
Es gibt, basiert scheinbar auf einem Buch, was die Story weitererzählt. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie um den Sohn von Al Pacinos Charakter dann geht oder so, whatever. Auf jeden Fall sehr, ich bin mal sehr gespannt. Also Michael Mann, ja, man weiß ja nie, was einen erwartet. Aber
man weiß es wirklich nicht.
Also Heat, großartiger Film. Ich würde mal sagen, man muss nicht jeden Film zu einem Sequel machen. Und nochmal ganz kurz, um auf den Boris zurückzukommen.
Mhm.
Der war im Knast. Und ja. Es gibt eine ganz bekannte Geschichte aus von einem Dude in Frankreich, der Raubüberfälle begangen hat, in denen er immer vorgegangen ist wie in Filmen.
Mhm.
Und der hat einen Bank-Geldtransporter überfallen, genauso wie in Heat, mit den gleichen Masken. Und die haben sogar die Sprüche aus dem Film benutzt. Aha. Und jetzt kommt das Kranke, der ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, indem er den kleinsten fliegbaren Heli gekapert hat, also Leute von ihm.
Ja.
Die haben einen Helikopterpiloten halt mit Waffengewalt dazu gebracht, dass er in dieses Gefängnis fliegt. Und in Frankreich ist es so, dass du auf ein fliegendes Objekt nicht schießen darfst.
Aha.
Das heißt, die sind nicht gelandet, sondern sind über dem Boden geblieben. Die durften nicht darauf schießen, die Wachen. Er ist rein und sind rausgeflogen. So ist er da rausgebrochen.
Wow.
Der Typ ist einfach Michael Mann, sag ich.
Krass.
Ja.
Mega krass.
Weiß nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin, aber ja. Der hat viele Überfälle so wie Michael Mann gemacht.
Danke für diesen Beitrag.
Okay, und jetzt gehen wir zurück.
Gehen wir zurück zu zum Business.
Arthaus.
Ich sag's dir, ich habe einen deutschen Film gesehen. Im Kino.
Das kann nur das Manitou.
Ich habe einen deutschen Film gesehen im Kino. Der sah gut aus. Der hatte originelle Bilder. Ne? Also eine actual Kamera. Statt einfach nur, weiß ich nicht, deutsche Fernseh, verliebt in Berlin.
Womit werden deutsche Fernsehfilme aufgenommen?
Weiß
mit Augen einfach.
Einfach mit Augen. Also da wurde eine Kamera benutzt, die funktioniert und der ja. Mensch hinter der Kamera wusste, wie man die verwendet.
Okay.
Da haben SchauspielerInnen mitgespielt, die Bock hatten zu spielen. Und es war auch noch eine Geschichte, in der es ihr Setting im Zweiten Weltkrieg hat und es war nicht ausgelutscht. Sondern man hat actually mit den Charakteren mitgefühlt. So, glaubst du es? Ist wirklich passiert?
Ja.
Ich habe den Film Amrum gesehen von Fatih Akin. Sein neues Brett. Und Leute waren vielleicht etwas verwirrt, weil der gute Akin ja eigentlich andere Filme macht, als jetzt irgendwie so einen deutschen Historien-Schinken. Ja, weil, also der ist, weiß nicht, was mein Liebling, wir haben ja schon mal drüber geredet, über Soul Kitchen. Was haben wir noch? Gegen die Wand.
Komm. Rheingold.
Genau, Rheingold. Also eigentlich ist sein Metier ja eher so Milieustudie.
Goldene Handschuhe auch noch. Ne?
Oh ja, stimmt. Ja. Und ja, also man ist jetzt nicht davon ausgegangen, dass der jetzt auch den Nolan macht.
Und jetzt die letzten drei Akin-Filme waren alle Zweiter Weltkrieg.
Alles Zweiter Weltkrieg-Geschichten. Naja, auf jeden Fall macht er jetzt was für ihn sehr Untypisches. Er erzählt die Geschichte von Amrum, in dem es eigentlich um einen Jungen geht.
Aber Amrum ist eine Insel, ne?
So ist es. Ja, gut. Amrum ist nicht der Junge. Amrum gut. ist die Insel.
Ja, ich war nur gerade nicht sicher.
Nein. Und der Junge wächst auf Amrum auf. Er kommt aber eigentlich, also es ist kompliziert, weil seine Family ist eigentlich gerade aus Hamburg jetzt dahin und deswegen sind die ganzen Amrumer Kids zu ihm auch so ein bisschen salty. So,
das check ich aber auch ein bisschen, ne?
Du bist kein Amrumer, dann kommt aber eigentlich raus, also seine Mutter sagt dann, ja, nee. Seine Oma ist ja Amrumerin und sie waren ja in Hamburg nicht wirklich Hamburger, sondern sie sind ja absolute Amrumer und dann dreht sich das ein paar Mal hin und her. Auf jeden Fall hatte da aber schon auch, ne, man merkt, die Familie kämpft da ein bisschen um Identität auch. Und es ist eben gerade, es ist die letzte Woche des Zweiten Weltkriegs. Oder so, ja, ich glaube, der Film erstreckt sich insgesamt. Also über eine Woche eigentlich. Und dieser Junge sucht gerade seinen Platz in einer Zeit, in der irgendwie alles gerade hin und her geht. Er checkt überhaupt nicht, was die Erwachsenen da jetzt machen und was ist jetzt hier mit diesem Hitler und bla 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 und sind wir jetzt alle Nazis oder sind wir es jetzt doch nicht mehr und der Onkel ist nach Amerika abgehauen und es ist alles sehr kompliziert für ihn und die Mutter ist absolut überzeugter Nazi. Also die Mutter, die droht schon an, wenn hier einer im Haus sagt, dass der Krieg bald vorbei ist, ne, dann gibt's direkt auf die Fresse. Also die will gar nichts hören von der Krieg ist fast vorbei und bla 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 und die will richtig schön durchziehen. Und eigentlich ist dieser Film eine Studie darüber, wie ein Kind damit klarkommt, wenn die Eltern, in dem Fall die Mutter, so eine extreme Haltung hat in einer Zeit, in der das Kind ja schon merkt, dass es hier gerade sehr viel komplizierter ist und dass es jetzt ja auch schon Leute gibt, die haben eine andere Meinung und er spürt es, dass die Mutter eine sehr extreme Haltung hat. Und das ist auch das, was Fatih Akin jetzt in einem Interview dazu gesagt hat, was ihn eigentlich dazu bewegt hat. Und er meinte, naja, jetzt mal abgesehen von dem Setting und dieses, okay, wir sind hier auf der Insel und der Zweite Weltkrieg ist fast vorbei und man denkt, okay, das ist halt irgendwie so ein Kriegsdrama. Es geht eigentlich darum, wie geht dieser Junge mit seiner Mutter um? Und das haut so rein. Und ich bin wirklich absolut überzeugt. Ich saß im Kino, ich habe das nicht erwartet. Ich dachte, oh ja, guter Regisseur, gute Leute dabei, wird schon ganz nett werden und dachte, ich stelle mich auf so einen 3,5-Sterne-Film ein und mich hat's komplett gepackt und ich bin so hyped.
Geil.
Weil das, und ich habe dann natürlich auch schnippisch geschrieben in meiner Letterboxd-Review, endlich mal wieder richtig mitgefühlt bei einem deutschen Film, endlich mal wieder gutes Schauspiel, originelle Bilder, geile Farben, gute Kamera, greifbare Charaktere, mehr davon. Weil natürlich kriegt der deutsche Film hier jetzt wieder ein bisschen Hate, es ist eine komplizierte Beziehung, aber ja, es ist schade, dass es dann so überraschend ist, aber in dem Fall auch einfach nur geil. Kann man jetzt auch so stehen lassen, weil das sind so...
Diane Kruger spielt
richtig geil. Und also alle spielen so gut und diese verschiedenen Charaktere sind auch so perfekt in Szene gesetzt, weil jeder dem Jungen so was anderes beibringt oder der Junge so viel lernt. Und alles ist so sehr subtil gehalten. Und ich glaube, der Film hat mich auch im richtigen Moment erwischt, muss ich sagen. Ich glaube, er hat mich so nochmal extra überzeugt und noch 3 Wochen vorher hätte ich es vielleicht noch nicht so mitgefühlt. Aber auch dieses ganze Familiendrama dahinter und wie dieser Junge damit umgeht, wie er so seinen Platz finden muss. Und es ist auch einfach so eine krasse Generation. Also was so, der perfekte Satz in diesem Film, der einmal fällt. Und ich will nicht spoilern, in welchem Kontext. Aber eigentlich ist dieser Satz eine Metapher für dieses ganze Problem. Und der Satz ist, du bist nicht schuld, aber du hast dennoch damit zu tun. Und das ist ja irgendwie das Krasse an dieser ganzen Geschichte. Der Junge ist, keine Ahnung, wie alt ist der da? 8, 9 Jahre alt oder 10, weiß ich nicht. Und der hat ja noch nichts getan. So, und trotzdem ist es halt seine Realität und er muss sich damit auseinandersetzen und er lebt schon in dieser Gesellschaft. Und es ist so spannend, diesen Fokus mal ganz krass darauf zu legen, was das für ein Kind bedeutet, in dieser absolut schrecklichen Zeit aufzuwachsen und dann ja auch mit diesem Gewissen, so mit dem Wissen, meine Mutter ist irgendwie so hier so ein Übernazi und jetzt ist der Krieg aber vorbei und wer ist jetzt hier eigentlich gut und böse und ich check's nicht mehr und was wird von mir jetzt eigentlich erwartet? Das ist so eine gute Idee, das mal so krass in den Fokus zu nehmen, weil wir eigentlich immer die erwachsene Generation im Fokus haben oder klar, generell Menschen, die, wir erzählen halt eine Leidensgeschichte darüber. Aber sich mal mit dieser Generation zu beschäftigen, mit diesem, wir auch zum Beispiel, es gibt eine Szene, die hat mich total gebrochen, wo es auch darum geht, ne, wie er zum Mann erzogen wird. Und der Junge ist halt 10. So. Naja, und dann kommen halt so Sachen, ne, kann man sich schon vorstellen, selbst wenn man den Film noch nicht gesehen hat, solche Sachen wie sein Mann und jetzt heul nicht und boah, hat's mich da gekriegt. Und dann dachte ich mir so, ja, was für eine verkorkste Erziehung halt in dieser Generation. Und ich meine, so wird's ja massenhaft gelaufen sein. Und Vater ist irgendwie, also sein Vater ist ein hoher Offizier, also auch noch ein ganz hohes Tier bei den Nazis und ist halt irgendwie weg und weiß auch keiner, der kriegt dann halt keine Beachtung und die Mutter ist halt völlig überzeugt und in ihrer Delusion, dass das ja alles richtig so ist. Ja, es ist einfach absolut brutal und es ist eine brutale Sohn-Mutter-Geschichte, es ist ein krasses Detail-Period-Drama. Ich bin komplett überzeugt.
Ja, krass.
Und Laura Tonke spielt die Mutter. Laura Tonke hat auch vor einigen Wochen, oder der Film läuft ja immer noch, in 22 Bahnen die Mutter gespielt. Und ich habe
insgesamt in sehr vielen Filmen
gerade. Augenzwinkert in meiner Review geschrieben, PS spielt Laura Tonke jetzt nur noch schlechte Mütter. Leck mich am Arsch, das Ding. Also die hat ihren Karrierefokus jetzt nochmal gefunden.
Die hat ja auch bei Wann wird's endlich wieder so, wie es nie war, mitgespielt.
Stimmt.
Und sie hat auch noch in Feste und Freunde mitgespielt. Sie haut gerade einfach dieses Jahr schon den 5. Film raus oder so.
Unglaublich. Aber die hat was in ihrem Gesicht, was man ihr offensichtlich. Also die kann so gut diese Mutter spielen. Ja,
die kann so gut dieses Gucken, so, ich finde, sie hat so diesen Blick, wo sie so, wo du merkst, innerlich ist sie irgendwie so voll enttäuscht oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich weiß nicht, wo, also so die spielt eine kranke Überzeugung, ohne dass sie es halt sagt.
Und ihr Gesicht kann so gut so was Autoritäres ausdrücken und gleichzeitig fast schon so ein, ich bemitleid dich gerade, weil du es nicht checkst oder so. Also sie kann die Leute so angucken auf eine Art.
Ja.
Und dann willst du ihr aber irgendwie doch nicht böse sein, weil sie dann doch auch sowas sehr Zärtliches in ihrer Performance hat. Und es war sowohl bei 22 Bahnen als auch hier großartig. Also ich würde eigentlich sagen, okay, für einen Film ist es vielleicht nicht prägnant genug, aber ich würde eigentlich Laura Tonke gönnen, dass man ihr jetzt einfach nächstes Jahr mal so einen Preis gibt für, du hast jetzt hier in 5 Filmen richtig geile Nebenrollen gespielt, so, und war es immer so, man konnte dich immer richtig gut, weil ihr Charakter bringt ja dich erst dazu, mit ihm so mitzufühlen. So,
ja, also logisch,
sie ist so der Playoff.
Halt, ja. Sie ist so der Aufschlag.
Genau.
ich habe gestern dort gearbeitet, wo der Film gerade läuft, und ist halt ein sehr älteres Publikum, muss man sagen.
Ja.
Ich denke mal wegen der Thematik, weil ich habe dann auch zu einem Kollegen gemeint, es wäre ja schon lustig, wenn die jetzt alle so wegen Fatih Akin da reingehen.
Ja.
Und ob die dann auch den Film davor gesehen haben. Das ist schon ein Kontrastprogramm. Du hast Amrum und davor lief halt Rheingold.
Ja.
Ne? Also.
Aber ich kann wirklich nur appellieren, junge Leute, geht da rein. Also ich war.
Ich muss ihn auch noch schauen.
Letzten Freitag war ich da und ich war mit Abstand der Jüngste.
Ja, also man merkt es auch an dem Publikum, aber es ist ja auch irgendwie logisch. Ich weiß nicht, also es ist halt so, diese Art von Filmen ziehen auch eher ein älteres Publikum.
Aber es ist eben, ich glaube, das ist so ein bisschen die Falle und ich glaube, der Film braucht dahingehend mehr Publicity. Es ist, das Spannendste an diesem Film ist diese Coming-of-Age-Geschichte. Das ist ja der Witz. Also
aber wird halt nicht so wirklich so vermarktet, oder?
Nee,
leider. Also diese kleine Info, die der Film so hat, ist halt eher so, ja, das Ende des Krieges, und dann steht da so, aber in der Familie scheint doch nicht alles gut zu sein. Man ist immer nur so Punkt. Man ist so ein bisschen im Dunkeln gelassen.
Das ist schade. Ich finde, sie sollten das mehr outpointen. Auf Wikipedia steht tatsächlich, es ist ein Coming-of-Age-Drama.
Ja, krass. Ja. Und hat Fatih wahrscheinlich selber geschrieben.
Ja, weiß ich nicht.
Aber ich mag Fatih eigentlich. Ich bin gespannt.
Ja, also auf jeden Fall gucken. Belohnt es. Das ist eine richtig, richtig, richtig gute Sache. Aber hier auch nochmal kurzer Mittelfinger an ein paar alte Leute in diesem Kino. Ich weiß es nicht, was es ist, die Kombination aus über 60 und wohlhabend, die einen dazu bringt, jetzt unbedingt unfreundlich sein zu müssen. Es ist das unzähligste Mal, dass ich in diesem Kino bin, entweder zum damals noch selber arbeiten oder jetzt zum Gucken, oder ich höre es irgendwie von unseren KollegInnen, dass sich da Leute scheiße benehmen und ich mir so, was ist denn los mit euch? Das sind über 60-jährige Menschen, die da reinkommen und sich aufführen wie der letzte Mensch.
Schon das unangenehmere Publikum, würde ich
sagen. Lasst es doch. Also falls wir auch vom älteren Publikum gehört werden, herzlich willkommen. Und ich möchte einfach nur ganz freundlich sagen, bitte seien Sie doch einfach freundlich. Es ist doch nicht schwer.
Freundlich sein ist eigentlich ganz toll.
Lass mich das ganz kurz nochmal sagen. Du gehst doch ins Kino, das ist ja nicht wie, wenn du jetzt morgens zum Arzt gehst. So, und du bist vielleicht besorgt um deine Gesundheit, irgendwas, und du willst hier gerade auch nicht sein und dann reizt dich irgendwas, dann verstehe ich ja irgendwo. Ich sage trotzdem immer, immer, immer freundlich sein, Punkt aufs Ende. Das ist das Wichtigste, was es gibt in unserem Alltag. Aber ich verstehe es ja immerhin, dass wenn man jetzt im Wartezimmer von einer Ärztin oder so mal jemanden anschnippt, weil man gerade übelst on the edge ist, okay, I get it, kann ich sagen, mach dein Ding, schade. Ich hoffe, du hast noch einen schönen
Tag. Lass ja die Leute hinter der Theke in Ruhe.
Aber im Kino, ins Kino geht man doch in seiner scheiß Freizeit. Was ist denn los mit euch? So, du gehst doch nicht ins Kino und machst eine Szene, weil, weiß ich nicht. Also das ist ja auch, boah, es macht mich ratlos. Und ich mich so, bitte, falls das hier auch von älteren Menschen gehört wird oder irgendjemand das gerade hört und heute noch zu seiner Oma fährt, weist die Menschen doch bitte darauf hin. Man kann in ein Kino laufen, sich eine Karte kaufen, auch wenn die Schlange lang ist, einfach chillen. Man hat ja keine Eile heute.
Vor allem, weil
man ist ja freiwillig hier.
Die Leute ja eh mal sehr früh kommen.
Ja.
Und dann, also, dann mal so, das ist so diese Aldi-Logik, dass du um 6:30 vorm Aldi schon campst, weil ja die Angebote sind mit den anderen alten Leuten. Chill doch einfach.
Ja. Chillt doch einfach und wenn es dann auch das Getränk, was ihr wolltet, gerade nicht gibt, ja schade, dann kann die liebe junge Frau hinter der Kasse auch nichts dafür. Also und halt auch manchmal, der süße Typ, der die Karten abreißt, kann auch gar nichts dafür. Geht in euren Film, am Ende ist es nur ein Film und wenn ich das sage, muss es was heißen, denn Filme sind das Größte der Welt. Aber am Ende des Tages gibt es Wichtigeres im Leben. Haltet eure Schnauzen.
Okay. Aber die waren nicht laut, oder?
Nö, gar nicht.
Okay, immerhin.
Nö. Es gab nur im Foyer eine Situation, wo die beiden MitarbeiterInnen dumm angeschnauzt wurden, aus wirklich keinem Grund.
Ich werde eigentlich nicht angeschnauzt, weil ich stehe mal auf dann.
Ah ja.
Ja.
Da ist Ruhe, ja.
Wenn viele Leute da sind, stehe ich meistens. Nee, wenn viele Leute da sind, stehe ich meistens.
Ja, und dann ist Ruhe. Immer
ganz ruhig eigentlich.
Das ist pretty privileged,
Thomas. Das ist nicht pretty, das ist long privilege.
Das ist long privilege.
Und mit long könnt ihr euch überlegen, worauf ich mich beziehe.
Ja, danke. Um das nochmal für die alten Leute hier interessanter zu machen. Kommen wir doch schnell zum letzten Film, den ich kurz einbringen wollte heute.
Das Kanu des Manitou.
Ja, nein, aber da fährt auch jemand irgendwie über den Fluss in dem
Okay, Film. Okay.
Ich habe gestern...
Heißt der Film Über den Fluss? Geiler Name für einen Film.
Nein,
okay.
Weiß ich nicht. Ich habe gestern geguckt... O Último Azul, das war mein Versuch, Portugiesisch zu sprechen. Ich weiß nicht, wie schön das klang. Das tiefste Blau oder sonst international The Blue Trail ist ein Film aus Brasilien, der bei der Berlinale den silbernen Bären gewonnen hat, also den Preis der Jury. Und genau dadurch ein bisschen cineastischen Aufwind bekommen hat. Und der ist jetzt, glaube ich, vor 2-3 Wochen schon gestartet. Und gestern hatte ich das Glück, dass er mal wieder im brasilianischen, also im portugiesischen Original lief. Und es ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Film mit einem Setup, den es so auf jeden Fall noch nicht gab. Es gibt einfach ein fiktives System in Brasilien, dass die Politik sich was gedacht hat, dass man die Produktivität der jungen arbeitenden Menschen so steigert, indem man sie davon befreit, sich um die Alten kümmern zu müssen. Das heißt, die hatten diese ausgefuchste Idee, wir bringen die ganzen alten Leute, also keine Ahnung, ab 80 spätestens, glaube ich, in eine Kolonie. Also die gehen so wie ein Altersheim als Riesendorf oder so. Und die Alten kommen da einfach hin. Die werden abgeholt mit so einem lustigen, ulkigen Wagen. Ja, und
es gibt auch so diesen Zeitpunkt, wo jeder weiß, okay, jetzt werden wir abgeholt.
Genau.
Ja, das habe ich im Trailer gesehen.
Genau, die werden einfach abgeholt, weggebracht und dann können sich ja die jungen Leute schön um ihre Jobs kümmern und die Produktivität im Land ist gesteigert. Also das ist
das eine wahre Geschichte gewesen?
Nein.
Okay.
Also es ist halt einfach eine...
Es hätte ja sein können, dass es...
Dass es jemand wollte.
So, dass es als Pilotprojekt irgendwie
in einem Ort gab. Nee. Also es ist einfach eine Dystopie sozusagen.
Ja.
Und genau, und dann lernen wir eine ältere Dame kennen, die eben kurz davor ist, abgeholt zu werden in dem Fall. Und sie lehnt sich auf und versucht abzuhauen. Und dann kommen da eben so ganz irrwitzige Sachen auf, wie dass dann überall nach ihrem Ausweis gefragt wird. Also die alten Leute werden dauernd nach Ausweisen gefragt und ihre Tochter ist quasi ihr Vormund. Also dann wird immer gesagt, ja, wir müssen jetzt ihre Tochter anrufen und fragen, ob das überhaupt okay ist, dass sie hier sind. Und das ist natürlich total absurd. So. Und der Film geht nur 87 Minuten, das heißt, man denkt sich vorher schon, da muss der ja ganz schön, ne, muss ganz schön zum Punkt kommen, weil ich meine, bei so sehr satirischen oder eigentlich eher dystopischen Gesellschaftsstudien, da brauchst du eigentlich schon Zeit, um erstmal alles zu erklären und dann muss da irgendwie was losgehen und dann gibt es am Ende ja meistens noch irgendein krasses, es muss ja in irgendwas gipfeln oder es gibt vielleicht einen Kampf, so. Und da war ich schon so, okay, wie löst er das jetzt? Und dann habe ich gemerkt, am Anfang geht da sehr auf Atmosphäre, so die ersten 15 Minuten siehst du einfach sie zu Hause. Es gibt eben so ein paar Details aus dieser Welt, die dann halt Sinn ergeben, vor dem Hintergrund, den ich gerade erklärt habe. Und dann siehst du eben, wie ein alter Mensch irgendwie weggefahren wird, bla bla bla. Das sind eigentlich so die erste, das ist eigentlich so die erste Viertelstunde. Und dann ist klar, sie versucht jetzt halt abzuhauen. Geht sie irgendwie zum Reisebüro, sie will unbedingt noch fliegen. Dann sagt er halt so, ja nee, sie können halt nicht, also wir können sie nicht transportieren. Brauchen wir die Einwilligung ihrer Tochter und die haben wir nicht. So, und dann ist das und dann ist eigentlich schon eine halbe Stunde rum und dann war ich immer so ein bisschen, okay, krass. Und du hast eigentlich noch nichts gelernt. Also es kam noch, du weißt eben nur das, was ich gerade gesagt habe.
Richtig viel Worldbuilding ist noch nicht passiert.
Genau, es passiert eigentlich kein Worldbuilding, es passiert nur Character-Aura-Building. So, und das funktioniert auch. Ich meine, du connectest sehr mit ihr. Es hat eher so ein Perfect Days-Vibe auf dieser Ebene, der halt aber längst nicht so Sinn ergibt in diesem Film, weil du ja eigentlich mehr von dem anderen bräuchtest. Ja, weil bei verstehe. Perfect Days geht es ja darum, dass dich der Rest gar nicht interessiert, sondern nur er. Ja. Und hier bist du eigentlich, in meinem Fall die ganze Zeit war ich so, ja hä, aber ich will doch das jetzt wissen, so ich will jetzt Szenen darüber, was mit diesen Alten passiert und das ist doch jetzt mega spannend. Oder keine Ahnung. Und dann gibt's mal eine Szene, wo sie fast gefasst wird und dann irgendwie in so einen Bus steigen soll, der sie halt abtransportiert und dann macht sie halt so ein Getaway, was auch super cool ist. Aber da dachte ich mir auch so, naja, aber ich hätte jetzt noch gern mehr darüber gehört, was jetzt eigentlich passiert wäre. Und das zieht sich dann so ein bisschen durch. Ich denke mir die ganze Zeit, ich wollte doch noch so viel wissen über diese Welt, weil die Idee ist ja überragend. Also es ist ja eine total clevere, total cleverer Setup und es wird einfach nichts damit gemacht. Und dann hast du halt am Ende des Tages einen schönen, also wirklich schöne Bilder, schöne Characters, sehr liebevoll geschrieben, toll inszeniert, also wirklich filmisch richtig, richtig toll. Über diese Frau und letztendlich die zwei, drei Leute, denen sie noch begegnet auf ihrer, also am Ende ist es ja wie so ein Roadmovie, so sie versucht halt zu entkommen. Und dann gibt's noch eine Sache mit, sie versucht dann irgendwie sogar noch zu zocken. Es gibt so eine Art Casino da im Amazonasgebiet, also wo du so auf so Fische wetten musst, die sich so gegenseitig angreifen. Es ist total absurd und das sind schon einfach geile Bilder. Die Farben machen Bock, du kommst in so einen Vibe rein. Aber dann ist der Film halt irgendwann vorbei und du denkst so, ja, war jetzt nett. Und dann ist er halt nichts von den beiden. Also dann wollte er sowas sein wie Perfect Days, wo einfach so eine Person eigentlich auf so eine sehr tranquile Art irgendwie halt so ihr Leben irgendwie davon schwappen lässt. Oder eigentlich wolltest du ja aber so ein Getaway-Movie erzählen. So ein, jemand flüchtet vor seiner fiesen Realität. Und eigentlich wolltest du ja fast schon Black Mirror-haft so eine
Dystopie erzählen.
So ein Society-Ding erzählen. Und dann macht er halt letztendlich nichts davon. Und das fand ich dann schon irgendwie strange. Und dann ich mir so, wie hat er diese Preise gewonnen, nur weil er so schön ist? Weil ich meine, klar, Kamera, Bilder, Farbgebung.
Aber wofür hat er denn selber den Preis denn gewonnen? Für Regie oder für Film oder für, weil es gibt ja verschiedene.
Einfach, also Film.
Für den Film selbst.
Der zweitbeste Film sozusagen.
Es gibt ja noch den für Schauspiel zum Beispiel
genau.
Und sowas.
Ja. Nee, es war einfach der Preis für den Film.
Krass.
Und irgendwie check ich es nicht ganz. Also der ist wunderschön und vielleicht liegt es ja auch an mir und jemand anderes findet den Zugang halt total berührend. Und es ist ja auch berührend, dass man endlich mal einen Film hat, wo eine alte Frau diesen Raum einnehmen darf. Mhm. Also wo du halt wirklich einen Charakter hast, den du so studierst und sie wird halt auch so würdevoll damit. Also klar, du kannst in diesem Film natürlich auch die tollen Themes sehen von ein alter Mensch kämpft um seine Würde und Wertschätzung und macht dann so ein Getaway und zeigt er im Prinzip auch allen, dass er das einfach selber kann und es ist so sehr graceful, würde ich sagen.
Ja, verstehe.
Aber ich denke mir halt so, hä, aber ihr habt mich doch in den Film gekriegt. Also ich fühle mich dann halt ein bisschen reingecatfished.
Ja, weil wenn du halt mit mehr gerechnet hast.
Dieser Story-Setup gekriegt hat von, oh, alte Leute werden einfach in so ein.
Ja, vielleicht so wäre der Story-Setup dann, vielleicht ist es auch einfach doof. Dann.
Ja, also es wäre halt freundlicher, finde ich, fürs Publikum, wenn man sagt, okay, in diesem Film geht es um eine alte Frau, die aufgrund von ein paar spannenden politischen, ne, aber whatever, die auf so eine Reise geht und die, halt, die sich irgendwie da selber nochmal davon emanzipieren möchte. Dann würde ich sagen, okay, dann gehe ich da ja rein und gucke mir das an, was ich mir
angucke. Hast du den Trailer zu dem Film gesehen?
Nee.
Okay, weil ich hatte das Gefühl, dass der nochmal was anderes in mir vermittelt hatte doch.
Was hat er denn vermittelt?
Ja, das, was du gesagt hast. Also, dass der Trailer auch in diese Richtung schlägt, was ja eigentlich schade ist. Also, dass der Trailer eigentlich auch mehr davon, ich bin ja davon ausgegangen, dass es mehr so dystopisch wird.
Ja, das war schon auf eine Art enttäuschend, wobei der Film an sich wirklich schön ist. Und wenn ihr jetzt von dem Teil, den ich gesagt habe, was er ist, euch dachtet, hey, ist doch richtig schön,
So ein bisschen Perfect Days Vibe, so ein bisschen, okay, einfach eine alte Dame, die nochmal auf eine krasse Reise geht. Wenn ihr darauf Bock habt, dann ist es ein richtig guter Film. Also, das erzählt er wunderschön und die Bilder sind wirklich herrlich. Dann macht es Bock. Aber für mich, in dem Fall so ein bisschen mit mehr Bock auf Gesellschaftsdrama, ist es halt so auch so 3 von 5 Sterne.
Okay, schade. Und
die Woche der Mids außer
Amrum. Naja.
Aber, apropos, jetzt kommen die Wochen der hoffentlich
die Wochen der
gar
Hoffnung.
Nicht so Mids. Die Wochen der Hoffnung. Leute, ab diesem Donnerstag, ich zähle ganz schnell auf, After the Hunt, Ballad of a Small Player und hier, The Mastermind. Dann die Woche darauf, Frankenstein und Deliver Me From Nowhere, der Springsteen-Film. Die Woche darauf, Bugonia von Yorgos Lanthimos. Junge, 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 Junge.
Hast du gesehen, wie komisch die Flyer von dem Springsteen-Film sind?
Wie sind die?
Da steht drauf, lass mich ganz kurz das raussuchen, weil das ist wirklich krass. Da steht, versuche in all dem Lärm etwas Reines zu finden.
Etwas Reines?
Und etwas Echtes zu finden.
Ah.
Etwas Echtes, rot geschrieben. Hört sich ein bisschen mies an wie eine Werbung für Kokain, oder?
Ist weird. Ja, es ist halt ein Zitat von Springsteen, aber es klingt auf Englisch halt auch so viel besser. Ja. Weil er sagt es auch am Ende vom Trailer, sagt zu seinem Buddy, da sagt er, you know, just trying to find something real within
the noise. Ja, okay, das geht halt, aber etwas Echtes, weißt du, das ist aus einer Zigarettenwerbung.
Ja, ja, stimmt.
Oder so, weil das halt so ist, so, versuch in all dem Lärm, versuchen Superstars oft etwas Echtes zu finden.
Ja, ja, das ist halt, weird, weil tatsächlich ist es ja ein cooles Zitat, was gerne gesagt
mega.
Wird von, halt von
Springsteen übersetzt. Über... Vielleicht sollte man es nicht übersetzen dann.
Weil Springsteen spielt darauf an, dass das so seine Grundhaltung über Songwriting ist. Also wie schafft er es, so seine Songs zu finden? Er sagt, okay, in all that noise,
was real,
I'm trying to find something real. Und dann sagt der andere ja, you always do. So, eigentlich ein ziemlich
cooler Dialog. Weil ich bin echt kein großer Springsteen-Fan, muss ich sagen. Also ich bin nie, also was heißt kein, jetzt nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern ich bin
einfach, kein Fan. Ich
bin einfach nie irgendwie mit Springsteen in Berührung gekommen, außer bei dem Soundtrack von Philadelphia.
Oh ja.
Ist das ist Bruce Springsteen, ne?
Da ist er auf jeden Fall mit drin, ja.
Der Song heißt doch einfach nur Philadelphia, oder? Ja.
Heißt der einfach nur Philadelphia? Streets of Philadelphia?
Streets of Philadelphia. Aber nicht dieser, ich verwechsel gerade mit den... If you're going.
Nee, das ist San Francisco.
Streets of Philadelphia ist ein verdammt guter Song. Der Film ist auch sehr gut.
Ja, so viele Boris Becker.
Tom Hanks, glaube ich.
Ja, aber ich habe es ja schon letztes Mal gesagt. Ich glaube, Deliver Me From Nowhere wird spalten, weil ich glaube, es geht in diesem Film einfach nicht so viel um Bruce Springsteens Story, wie die Leute das wollen. Das ist, glaube ich, ein sehr rausgegriffenes Detail-Ding.
Ich bin gespannt. Ich habe Bock auf jeden Fall.
Something real.
Ich finde es gut, weil dadurch bin ich nicht so in der Erwartung.
Weil der sieht super aus und ich meine, die beiden Jeremys sind großartig.
Wie jetzt irgendwie bei so anderen Biopics gewesen irgendwie. Ich fand gerade bei Bohemian Rhapsody war es so ein brutaler Downer.
Ja, alter Schwede.
Weil man da irgendwie erwartet hat, okay, man geht ein bisschen mehr auf die Band ein. Und der Film hätte auch Freddie Mercury heißen können eigentlich. Oder nur Mercury.
Ja. Oh Gott. Also das ist eine Extra-Folge, der Film.
Naja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr kommt bald wieder ins Kino und sagt mal Hallo.
Mhm.
Wir haben hier so einen Gast, der sagt relativ oft zu mir Hallo.
Der sagt
und der hat sich jetzt auch sehr gefreut, dass eine neue Folge draußen ist. Da freue ich mich auch drüber.
Oh,
nur Grüße an dich.
Grüße an dich. Grüße an die Person.
Du bist auch immer freundlich.
Mhm. Wir haben auch viele freundliche Menschen im Kino. Bleibt weiterhin freundlich. Ganz viel Spaß in den nächsten Wochen und wir hören uns hier wieder. Ist ein großer Spaß für euch, über Filme zu nerden. Grüße gehen raus an Boris Becker.
Ja, Boris.
Boris, mach's gut. Und damit würde ich sagen,
bis bald
im Kino.